Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Leider steil, meine Damen und Herren. Nach einer viel zu langen Pause melden wir uns zurück aus den Funkhäusern in Karlsruhe und Kamp-Lintfort. Wir freuen uns, dass wir wieder für euch podcasten dürfen. Und mit uns meine ich natürlich einmal mich, der Dennis Diehl, und mein kongenialer Partner in Karlsruhe, der Wolfgang Walk. Hallo Wolfgang.
Hallo Dennis.
Viel zu lange haben wir uns nicht mehr gehört und nicht gesehen.
Ja.
Stimmt. Warum eigentlich nicht? Das ist eine Frage, die habe ich im The Pod Forum letztens erst gelesen. Machen Wolfgang und Dennis eigentlich noch irgendwas zusammen? Haben die Streit? Ist die Band auseinandergegangen, obwohl die gerade erst so erfolgreich gewesen sind? Ja, hat er einen Höhenflug bekommen, wollte die ganze Kohle haben, ist abgehauen auf die Malediven? Die Antwort ist leider nein.
Also. Nee, ich bin leider auch nicht auf den Malediven. Ich würde es wahrscheinlich nicht zugeben, wenn ich es wäre, aber ich bin es tatsächlich nicht. Ich habe heute Christstollen gebacken für Weihnachten.
Ja, das, was man halt als fast 60-jähriger Mann so macht, wenn die Vorweihnachtszeit ansteht.
Genau, man hat eine größere Familie und die verlässt sich darauf, dass man Christstollen backt.
So richtig ekelhaft mit Rosinen und so, oder was?
Also, das ist, also, ja, so richtig mit Rosinen und Früchten und Marzipan und natürlich eine Menge Mandeln und so weiter. Aber ekelhaft ist daran gar nichts.
Doch, Rosinen sind ekelhaft, Wolfgang. Und jeder, der was anderes behauptet, der lügt nicht nur, sondern dem gehört eigentlich mit der Dachlatte eins über den Kopf gezogen, finde ich.
Okay, dann besorg dir schon mal eine Dachlatte, weil Rosinen sind natürlich nicht ekelhaft. Und ich lüge dabei nicht, ich liebe sie. Ich esse auch so 2-3 Mal die Woche mittags eine Schale Studentenfutter. Das sind auch, und ich bewahre mir dann die Rosinen immer bis zum Ende auf, weil das das Leckerste ist.
Ja, auf den Schock muss ich erstmal einen Schluck Bier trinken, Moment.
Ja, trink mal einen Schluck Bier, genau.
Was trinkst du eigentlich, Wolfgang? Hast du zur Feier des Tages, dass wir uns wieder
reuniert haben? Nee, ich hatte gar nichts zu trinken hier. Ich könnte mir auch noch ein Bier aus dem Keller holen, aber dann hätten wir 5 Minuten Pause auf dem Sender und das wäre auch doof.
Das wäre doof, das stimmt.
Ich trinke dann hinterher noch ein Bier. Ich verspreche, ich trinke hinterher noch ein Bier.
Na, das will ich hoffen. Ja. Was haben wir denn so getrieben in der Zwischenzeit, Wolfgang? Wir waren jetzt irgendwie 2 Monate nicht mehr auf Sendung. Was ist denn eigentlich passiert? Also, wir waren im Urlaub. Das war der letzte Stand, glaube ich.
Genau, ich war auf einer Hochzeit eines Freundes. Das war gleichzeitig der Urlaub, weil die Hochzeit war in Polen, in Zakopane im Süden von Polen. Da sind wir schön mit dem Auto über mehrere Stationen hingefahren. Nürnberg, dann Budweis, wo es tatsächlich ein gutes Bier gibt. Also das Budweiser in den USA ist ja nur so ein Lizenz-Braupisse. Dann Brünn. Brünn hat eine sehr schöne Altstadt, ist ansonsten potthässlich. Dann sind wir nach Katowice. Nicht Katowice, sondern Krakau. Mhm. Und Krakau kann ich nur jedem ans Herz legen. Krakau ist eine ganz wunderbare, wunderschöne Stadt mit 2 sehr sehenswerten Stadtteilen. Das ist einmal der historische Stadtkern, der wunderbar wiederhergestellt ist, offensichtlich mit Wohlstand versehen, auch historisch sehr interessant. Und dann gibt es einen irgendwann mal im vor mehreren 100 Jahren eingemeindeten armen Stadtteil namens Kazimierz, der nach wie vor ein armen Stadtteil ist, allerdings keine nicht arm nach dem Motto, da haben sie dann alle, so wie das hier in Deutschland war, dann die Türken ihn abgeschoben oder sowas, sondern sind sehr viele Studierende, ist ein nach wie vor oder wieder stark jüdisch geprägter Stadtteil, ein Stadtteil, in dem es original Filmschauplätze von Schindlers Liste gibt und natürlich auch, wo die Geschichte von Schindlers Liste, die ja eine historische ist, teilweise auch stattgefunden hat. Es gibt buchstäblich hunderte Bars, Kneipen, Restaurants in diesem Stadtteil. Jedes zweite Haus ist eine Bar, ist ein Restaurant, ist irgendetwas. Es gibt unglaublich viele Galerien, es gibt unglaublich viele kleine Geschäfte. Also es ist ein unglaublich lebhafter Stadtteil, der nach wie vor relativ wenig gentrifiziert ist, zumindest so für Deutschverhältnisse. Es immer noch zu sehen, dass die Menschen, die da leben, offensichtlich mit einem relativ geringen Lebensstandard da leben, dass es auch alles nicht viel kostet. Sehr viele Studierende, die da sind, offensichtlich. Und so. Mhm. Also ein wirklich aufregender Stadtteil, den man eigentlich mal gesehen haben muss. Solche Schlauköpfe wie ich das in die ganze Welt getragen haben und dann die ganzen Investoren da ihre Millionen und Milliarden versenkt haben, man sich das nicht mehr leisten kann. Also das ist in Krakau. Krakau ist in jedem Fall eine Reise wert. Von Krakau sind wir dann nach Zakopane. Das sind so etwa 110 oder 20 Kilometer nördlich. Das ist sozusagen die polnischen Alpen. Ich weiß gar nicht genau, wie das Gebirge heißt. Da hat es aber auch mal eine Wintersport-Olympiade gegeben. Da geht es also richtig hoch. Mhm. Dann auf dem Rückweg sind wir dann über, kamen wir gerade von der Hochzeit. Am Abend vorher war die Hochzeit. Am nächsten Nachmittag standen wir in Birkenau, im ehemaligen Vernichtungslager. Was ein echter Schlag in die man denkt, man sei vorbereitet, weil man hat es ja alles gelesen, man hat die Fotos gesehen, die Filme gesehen. Aber wenn man da steht und sieht, wie riesig die Anlage war und wie entmenschlich diese Anlage konstruiert worden ist, auf reine Effektivität gesehen. Und wenn man weiß, dass diese Effektivität, diese sehr deutsche und sehr gründliche, sehr durchdachte Effektivität genau zum Zweck hatte, in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Kosten möglichst viele Menschen umzubringen, dann weiß man, dass das Ganze kein Lager war. Mhm. Weil es ging nicht darum, etwas zu lagern, es ging darum, etwas zu vernichten. Nämlich menschliches Leben. Es war eine industrielle Produktion von Leichen. Und das ist es, wenn man irgendjemandem erklären muss, warum der Holocaust, die Shoah, einzigartig ist, was die einzigartige Schuld der Deutschen ist auf dieser Welt, dann das. Wir haben eine Industrieanlage, ein Industriegebiet geplant, um möglichst schnell Menschen umzubringen. Das hat niemand anders gemacht.
Das ist richtig, ja.
Ja. Und das wird dir da ganz entsetzlich klar, wenn du da stehst und wenn du diese Größe der Anlage siehst. Es war ein schwül warmer Tag. Die Baracken, die da in Reihe und Glied stehen, ganz exakt so ungefähr 40 mal 10 Meter, 400 Leute passten da so rein, also pro Quadratmeter ein Mensch. Die wurden dann gestapelt, auch so liegen und sind auch meist ja nicht lang da geblieben, sondern ein paar konnten noch eine Weile arbeiten, bis dann die Mangelernährung sie arbeitsunfähig gemacht hat und dann kamen sie in die Öfen. Und da stehen Hunderte, buchstäblich Hunderte von diesen Gebäuden in Reihe und Glied. Mhm. Das heißt, die meisten stehen nicht mehr, was noch steht, sind die sehr dürftigen Heizanlagen, die da drin waren. Die waren nämlich gemauert. Und das Holz drumherum, was die eigentliche Baracke war, das ist bei den meisten inzwischen weg. Das wurde noch nach dem Krieg abgebaut und ist teilweise verbrannt worden, teilweise anderweitig genutzt worden. Und bis das Ganze dann unter Schutz stand, als Museum konzipiert ist. Obwohl das alles andere als ein schönes Erlebnis war, kann ich auch das nur, man muss es eigentlich gesehen haben, wenn man wissen will, was man, und selbst das ist, man weiß es dann ja immer noch nicht. Man versucht, die menschlichen Verdrängungsmechanismen sind ja immer noch da. Aber es wird so viel unmittelbarer als alles, was man bisher darüber gesehen und gelesen hat. Und weniger verdrängbar. Und der Tag ist danach gelaufen. Der Tag ist danach ganz klar gelaufen. Man sollte sich dann abends nicht mehr vornehmen, noch auf irgendeine Party zu gehen oder sowas. Da wird man mit Sicherheit die Party kaputt machen. Das war ein sehr intensives Erlebnis. Übernachtet haben wir dann 2 Nächte noch in Katowice, was jetzt nicht unbedingt 2 Nächte wert war. Danach sind wir 3 Nächte nach Prag gefahren. Das war natürlich sehr schön wieder.
Den Trip habt ihr, also deine Frau und du, nehme ich an.
Meine Frau und ich, wir haben uns hier über den Karlsruher Carsharing Service, haben wir ein Auto bekommen.
Ah ja, okay.
Und sind dann mit Airbnb-Übernachtungen sind wir da gefahren. Waren dann 3 Nächte in Prag, sehr schön. Sind dann noch über einen Freund aus der Spielindustrie, Ralf Adam, der wohnt in Regensburg, da haben wir noch einen Abend bei ihm im Karaoke-Keller verbracht und am nächsten Tag sind wir nach Hause. Genau. Es war ein sehr schöner Urlaub, auch wenn wir natürlich relativ viel im Auto saßen in den 14 Tagen, klar. Aber doch sehr, sehr bunt. Die Hochzeit war deshalb sehr schön, weil da, ich glaube, von den 70 Gästen, die kamen aus 7 bis 10 verschiedenen Ländern, Staaten. Von Ukraine bis Kanada und Spanien war alles dabei. Das waren so die geografischen Eckpunkte. Und die Leute blieben also nicht in ihrer nationalen Blase hocken, sondern unterhielten sich querbeet durch alles. Das war sehr interessant, sehr schön, sehr viele verschiedene Perspektiven auf verschiedene Themen und so. Hat Spaß gemacht.
Klingt gut.
Und du?
Ja, bei mir ist auch einiges passiert. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir waren auch im Urlaub, kurz an der holländischen Nordsee, an einem Campingplatz, beziehungsweise auf einem Campingplatz. Das war eigentlich ganz nett. War eigentlich viel zu kurz auch, aber es hat Spaß gemacht. Wir haben uns ja vor 2,5 Jahren ein T4 gekauft, einen VW-Bus. Und also praktisch kurz bevor Corona richtig losging. Und deshalb konnten die Urlaube, so wie sie eigentlich hätten stattfinden sollen, nicht stattfinden. Und haben uns jetzt tatsächlich mal so weit fertig gemacht, dass wir damit ein bisschen weiter und länger wegfahren konnten. Und waren jetzt im Ende August mal in Holland an der See. Das war wirklich schön. Ich bin ja eigentlich nicht so der Camper, muss ich sagen. Bist du eigentlich Camping erfahren oder?
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liege gerne in einem richtigen Bett. Also wir haben die 2 Jahre Bundeswehr wirklich den Campingzahn komplett gezogen. Davor war es mir relativ egal. Ach, danach war ich auch noch mal campen. Ich war mal 4 Wochen in Marokko. Und da haben wir natürlich auch nicht in irgendwelchen Hotels übernachtet, sondern sind durchs Land gezogen, auch mit dem VW-Bus. Aber so ein alter Bulli noch, so ein richtiger Hippie-Bus war das. Aber am liebsten liege ich doch, habe ich doch eine Matratze unter meinem alternden Kreuz und ein festes Dach über dem Kopf. Und bin dann der Mensch, der sagt, ach nee, komm, morgens eine Dusche ist nicht schlecht. Und so. Also nee, Camping ist nicht so mein Ding.
Meins eigentlich auch nicht, aber meine Frau steht da total drauf und vielleicht muss ich da noch reinwachsen. Also wir wollen das auf jeden Fall nächstes Jahr intensivieren, auch auf diversen Festivals und so weiter. Und das war auf jeden Fall ganz nett. Und danach ging ja schon die Onkelstour los. Die hat Ende August angefangen und ging über 4 Wochen oder so. Also von Ende August bis Ende September. Bin unglücklicherweise krank geworden und konnte deshalb einen Großteil der Tour auch nicht mitfahren. Und du warst ja auch zu Gast.
Ja, vielen Dank dafür nochmal. Du hattest mir ja zwei Karten besorgt für Stuttgart. Das war mein Sohn hat es sehr genossen. Der ist ja Onkels-Fan. Ich werde nicht so richtig warm mit der Band, nach wie vor nicht. Ich kann aber verstehen, nachdem ich da jetzt da war, warum die Band so eine große und sehr treue Anhängerschaft hat. Also ich kann das schon. Ich meine, es ist natürlich eine super professionelle Band. Der Gitarrist gefällt mir sehr gut. Der kommt also direkt aus dem Rock'n'Roll, direkt aus den 60er, 50er und 60er Jahren in seinem Stil. Das hat mir sehr zugesagt. Ich verstehe, wo die Hooklines herkommen und dass die Leute die mitsingen und so weiter. Es ist aus Gründen, wo man vielleicht mal eine Sendung drüber machen könnte, nicht unbedingt meine Band. Das ist jetzt vielleicht, um das von vornherein zu sagen, das hat gar nichts mit politischem oder sowas zu tun.
Also ich glaube, ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, jeder muss Onkels-Fan sein. Ja. Also du hast dich ja schon eine Menge getraut, dass du überhaupt hingegangen bist und das auch öffentlich gemacht hast. Da gab es ja nun doch die ein oder andere irritierte Reaktion auf deinem Facebook-Profil.
Ja,
gab's. das hat mich ja auch sehr amüsiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es gibt Leute, die haben da so eine feste Meinung und das ist mir letzten Endes komplett egal. Also das ist, wenn jemand dann unbedingt meint, es ist ja nicht passiert, wenn jemand meint, der muss mich dann aus seiner Freundesliste rausstreichen, dann soll er das tun, dann werden wir früher oder später sowieso irgendwo kollidiert und hätten gesagt, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Aber es ist ja nicht mal passiert. Es gab nur Leute, die gesagt haben, was du auf dem Onkelskonzert, was ist da jetzt passiert? Und da muss nicht viel passieren, da muss mir nur jemand eine Freikarte geben, dann höre ich mir sowas an.
Du bist ja noch nicht mal zur Aftershow-Party gegangen, so wenig hat.
Nee, das lag aber daran, weil mein Sohn, der muss morgens früh aufstehen, der ist ja Handwerker, die fangen um 7 Uhr in seinem Betrieb an. Und es war sonntagsabends und der muss um 5:30 aufstehen. Wir mussten von Stuttgart noch zurück nach Karlsruhe. Also das war, und weil der einen Beruf hat, wo man mit Sägen und Fräsen und so weiter romantiert, weil der eben Tischler ist. Ist ganz gut, wenn man ein bisschen ausgeschlafen ist, wenn man morgens in die Werkstatt geht.
Das ist absolut vorbildlich, natürlich und richtig. Ich hätte natürlich in seinem Alter, wie alt ist er, 23 oder so?
24
hätte ich natürlich auch jede Aftershow-Party der Welt sausen lassen, um früh genug ins Bett zu gehen.
Mein Sohn ist unglaublich vernünftig, weil der hat 1-2 Jahre in seinem Leben so exzessiv rumgefeiert, dass er es, glaube ich, heute gar nicht mehr braucht.
Geil. Gut. Also super.
Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Wahrscheinlich kriege ich gleich einen Anruf von ihm, wo er sagt, bist du wahnsinnig?
Er sah auf jeden Fall sehr sympathisch auf dem Bild aus. Also der war mir direkt sympathisch, der Mann. Ich hätte ihn gerne kennengelernt. Ich hoffe, die Gelegenheit ergibt sich nochmal irgendwann.
Ich bin sehr stolz darauf, einen grundsympathischen Menschen zum Sohn zu haben. Das sagen viele.
Ja, und das wird mit Sicherheit auch so sein, wenn der Vater schon so cool ist, ne? Dann kann der Sohn eigentlich nur ganz richtig. Aber wir haben uns ja jetzt fest vorgenommen, wir wollen wieder einsteigen. Also es wird sich in den nächsten Wochen einiges tun auf Podcast-Ebene. Wir, glaube ich, werden wieder zumindest mal können wir, glaube ich, ja, versprechen, dass wir mit derselben Energie wieder reingehen, mit der wir zuletzt aufgehört haben. Das heißt also, eine Folge mal pro Woche sollte auf jeden Fall wieder drin sein, ne, zum Reinkommen.
Ja, in jedem Fall.
Da sind auch noch ein paar Gäste, die gerne mit uns sprechen würden. Die müssen wir auch nochmal irgendwie jetzt in den nächsten Wochen verhaften. Und dann geht's wieder richtig los. Und diejenigen unter euch, die jetzt zuhören und ihr Abo gekündigt haben, weil sie vielleicht dachten, es geht nicht weiter oder sowas, das wird es. Es wird weitergehen. Und es wird hoffentlich noch viel cooler, als es bislang war. Ich werde auch jetzt die Webseite tatsächlich mal an den Start bringen. Ich muss sowieso noch eine Webseite für unseren gemeinsamen Freund Stefan Wurz bauen. Dann kann ich eigentlich auch direkt die Leiter-Steil-Seite dranhängen, wenn ich einmal dran sitze. Und ja, die soll eigentlich auch noch in diesem Jahr dann gelauncht werden.
Stefan habe ich gestern getroffen.
Ach.
Ja.
Wirklich?
Ja, der war hier mal wieder, der kommt hier aus der Gegend. Im Gegensatz zu mir kommt er hier aus der Gegend. Und deshalb kenne ich ihn, weil ich ihn hier in der Gegend, der hat hier studiert. Ist hier groß geworden. Ich habe ihn gestern getroffen. Wir haben über zwei zukünftige gemeinsame Projekte gesprochen, über die wir vielleicht auch mal irgendwann reden können, wenn da irgendwie mal was spruchreif ist.
Ja, sehr.
Genau.
Da können wir ja vielleicht einen kurzen Querverweis machen. Der gute Mann wird am 2. Dezember sein Soloalbum, beziehungsweise sein Projektalbum Fall veröffentlichen unter dem Projektnamen The Juniper Constellation.
Das ganz exzellent ist.
Das ist wirklich, da kann ich dem Wolfgang nur beipflichten. Ne? Und alle Leute, die vielleicht denken, dass das wieder so ein Piano-Chill-Out-Ding wird, das wird's nicht. Das wird richtig rocken, das Teil.
Ja, das ist richtig. Ja, genau. Ja, das ist genau, Stefan, den habe ich gestern nach längerer Zeit mal wieder gesehen. Den habe ich sicher ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gesehen, wenn überhaupt. Weiß ich gar nicht, wann ich ihn davor das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, als wir unsere Sendung gemacht haben. Ja. Aber jetzt unter vier Augen, ewig nicht mehr. Ja, gut, das ist der Stand der Dinge. Auch bei mir so. Genau.
Was machst du gerade? Bist du an einem hochgeheimen Gaming-Projekt am Arbeiten?
Wir sind an einem Projekt tätig. Wir kochen gerade eine Idee aus für ein Spiel und wollen da demnächst auch mal gucken, dass wir so ein kleines Funding zumindest mal für eine Konzeptentwicklung bekommen. Mhm. Und dann mal sehen, was daraus wird. Ein sehr interessantes Projekt, auch ein bisschen inspiriert, sowohl durch die weltpolitische Lage als durch den Besuch in Birkenau. Und also da kommen verschiedene Dinge zusammen. Dann haben Stefan und ich auch über eine Rockoper gesprochen, die wir schon geschrieben haben, wo wir jetzt nochmal an die letzten Feinheiten gehen, die wir irgendwann im Laufe des nächsten bis übernächsten Jahres dann tatsächlich mal aufnehmen wollen als Konzeptalbum.
Wo ihr ja schon so einen obergeilen Social Media Manager für engagiert habt, wie ich gehört habe.
Ja, genau.
Vor vier Jahren.
Und also das ist auch noch kein totes Projekt, ganz im Gegenteil, das wird dann jetzt wieder kommen. Also ja, es haben sich viele Dinge, dann habe ich natürlich auch noch ein paar eigene Probleme gehabt durch die Krebsdiagnose, mit der ich halt jetzt leben muss auf die nächsten Jahre, hoffentlich Jahrzehnte. Die mich auch ein bisschen Kraft gekostet hat, bis ich die halbwegs weggesteckt hatte, klar. Also kann da ganz offen drüber sprechen. Ich habe halt Prostatakrebs, das kriegt man in meinem Alter. Man muss dann als Mann sein Alter, wenn man 50 wird, dann muss man das Alter durch 2 teilen, dann hat man die Wahrscheinlichkeit, dass man Prostatakrebs hat. Also mit 50 schon sind schon ein Viertel aller Männer. Die meisten davon wissen nichts. Viele davon werden es nie erfahren. Die wenigsten werden daran sterben. Das heißt nicht, dass das ein harmloser Krebs ist. Das heißt nur, dass man, wenn er früh gefunden wird, dass er dann sehr gut kontrollierbar ist. Und man inzwischen auch genau weiß, wann man mit welchen Eingriffen da rein muss, damit das nicht tödlich wird. Bei mir wurde es sehr früh gefunden in einem Status, wo es selbst auf dem MRT noch nicht sichtbar war. Es wurde nur bei einer Biopsie wurde es entdeckt. Das heißt also, ich habe keinen Grund, jetzt schon sofort die Segel zu strecken und zu sagen, ich habe jetzt eh noch ein paar Monate. Also das ganz sicher nicht. Aber klar, es nimmt einen erstmal mit, weil man macht sich alle möglichen Gedanken Prostatakrebs hat ja noch ein paar andere negative Nebenwirkungen, wenn man sich operieren lässt, die man auch in meinem Alter vielleicht noch nicht unbedingt haben möchte, wie Impotenz, 70% nach einer OP oder auch Inkontinenz, das sind zwar nur so 5-10%, aber auch diese 5-10% gibt es. Und möchte man halt nicht unbedingt haben, ne? und insofern beschäftigt einen das dann schon. Also wir waren eigentlich ganz gut beschäftigt in der Zeit und jetzt wird es aber Zeit, dass wir wieder ein bisschen den Blick mal wieder von uns selbst wegrichten und auf andere Dinge.
Das hast du schön gesagt, zumal ja auch nicht gerade wenig passiert ist, weltpolitisch gesehen und auch das, bundespolitisch gesehen. Ja, es gibt genug Zeug zum Aufregen. Also.
Genau. Aber lass uns mal gar nicht so aufregen. Lass uns mal über was anderes
reden. Ja, aber genau. Warte, bevor du die Überleitung machst, ich habe mir extra was raus. Eigentlich wollte ich dich so begrüßen. Hallo, Wolfgang. Wie geht es dir? Was ist dein Lieblingshorrorfilm, Wolfgang Weick?
Du wirst lachen. Der ist wirklich Halloween.
Und der damit hat er schon einfach diesen. Also er hat diesen Elfmeter mit Anlauf verwandelt. Ja, also besser hätte
voll
ihn
in den Winkel gezimmert
einfach.
Ja, unhaltbar. Nee, ganz im Ernst, ich mag eigentlich so Horror- und Slasher-Filme. Jetzt ist Halloween kein Slasher-Film, obwohl da einer mit einem langen Messer durch die Gegend läuft. Aber ich glaube, es gibt nur 3 Tote im ganzen Film.
Also ich muss dich ja direkt korrigieren. Also sorry, ich muss dich, also das ist ja hier der Podcast der steilen Thesen, aber auch der harten Fakten.
Ja.
Halloween gilt zusammen mit Friday the 13th als Mutter bzw. als Vater des Slasher-Films.
Ja, ja, ich weiß. Weil da ja einer mit einem langen Messer rumläuft. Aber es gibt weniger Tote als im Durchschnittstatort.
Wie viele Leute sterben im ersten Halloween? Das werde ich jetzt.
Es sind 3.
Ja, ich mache jetzt hier die Querrecherche. Das nennt man ja Body Count heutzutage. Body Count Halloween 1.
Ja, in späteren Folgen ist das dann ja teilweise absurd geworden. Aber der erste lebte davon, dass eigentlich die ganze Zeit nichts passierte.
Naja, ein paar Leute sind schon gestorben, ne?
Ja, ja, aber es war ein echtes Meisterwerk.
So, warte mal. So, wir haben insgesamt Counted Deaths 1, 2, 3, 4, 5 und Non-Counted Deaths. Also ich weiß nicht, wieso die nicht gezählt werden, weil sie offscreen passiert sind. Ach so, ja, hier offscreen. Nochmal 4. Also insgesamt 9 Tote.
Echt? Mhm. Doch so viele.
Dabei ist aber auch ein Hund, 2 Hunde.
Ah, okay.
Und 2, die in einem Autounfall verstorben sind. Also wahrscheinlich direkte Opfer von Michael Myers sind es nur 5.
Ja, okay.
Also, das ist wirklich wenig. Das
ist wirklich wenig, ne?
Für
einen Slasher. Muss man sagen. Und der lebte also von einer unglaublichen Spannung. Ich weiß, dass ich hinterher wirklich Schmerzen in den Fingern hatte, weil ich mich so, und ich habe den gesehen, als der aktuell gerade im Kino war, nicht irgendwie später auf Video.
Du warst im Kino da in Halloween?
Ja, genau.
Ach, krass.
Ich bin alt genug dafür.
Ja, das weiß ich, aber.
Ich weiß gar nicht, was, 78 sowas?
78, 79,
kann ich. 77, ja, irgendwie sowas. Und ich habe mich so an den Kinolehnen festgekrallt, dass ich hinter Schmerzen in den Fingern hatte. Aber über dieses Halloween wollen wir ja gar nicht sprechen, ne?
Nee, aber können wir ja. Es ist ja trotzdem eigentlich ganz geil. Weißt du eigentlich, an wen die Maske angelehnt ist, die Michael Myers Maske? Ja,
das habe ich später mal gelesen. Und das letzte Mal vor vielleicht 2 Wochen, dass das eine umgedrehte Captain Kirk Maske
ist. Ja, geil, oder? Also so eine ikonische Maske.
Absolut creepy. Aber ich meine, Carpenter war ja einer der großen, vielleicht der größte Low-Budget-Regisseur aller Zeiten. Toll. Der hat ja auch einen fantastischen Science-Fiction-Film gemacht mit ganz wenig Budget. Der hieß Dark Star.
Ja.
Wo so ein Springball, auf dem man so durch die Gegend hüpfen kann, zu einem Alien umgewandelt worden ist. Eine Tragikomödie im Weltall, die stellenweise sehr lustig und dann sehr traurig und sehr melancholisch wird, also ganz wunderbar gemacht. Natürlich kann man sich die Effekte heute nicht mehr angucken. Ganz klar. Das geht nicht mehr. Das ist heute nur noch Trash. Aber das wäre echt ein Film, so wie der vom Drehbuch, der eigentlich mal ein echtes Remake mit einem vernünftigen CGI verdient hätte.
Der war vor Halloween noch, ne? Das war das Debüt, oder? Das Debüt von Carpenter.
Ich glaube, das war das Debüt von Carpenter, ja. Und dann hat er ja noch mit Snake Plissken, na wie hieß der? Russell Crowe?
Nee. Russell ist richtig. Ach, Russell. Kurt Russell,
genau. Russell Crowe,
ja. Ist der Gladiator, Kurt, Russell Crowe.
Ja, ich weiß, ja. Mit Kurt Russell. Also er hat schon fantastische Filme gemacht damals und ist ein von mir sehr verehrter Filmregisseur. Und Halloween war dann tatsächlich, ich bin eigentlich in den Film nur rein, weil er eben von Carpenter war. Ich mag eigentlich Filme nicht, die so unglaublich super spannend sind. Weil ab einem bestimmten Spannungspunkt endet bei mir das Entertainment.
Mhm. Okay. Dann wird es unangenehm nur noch, oder was?
Da wird es unangenehm für mich, ja. Genau. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr wirklich Live-Fußball gucke. Vor allen Dingen nicht bei Mannschaften, mit denen ich wirklich eine enge emotionale Verbindung habe. Das sind zum Glück nicht so viele. Aber das ist für mich unglaublich schwierig zu ertragen. Das ist, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre übrigens. Ich weiß nicht, ob das alterstypisch ist oder ob das einfach so ein langsames Aussetzen gewisser Hirnfunktionen bei mir ist. Keine Ahnung. ich würde sagen, Halloween, das war so ungefähr das Spannendste, was ich jemals gesehen habe. Mhm. Und es hatte genau diese traumwandlerische, es überschritt die Grenze nicht. Es wurde, die Morde waren auch jetzt nicht irgendwie voyeuristisch in Szene gesetzt. Mhm. Ja, da spritzt also nicht meterweise das Blut und man sah Köpfe durch die Gegend rollen und am besten noch von oben in den Hals rein und so weiter. Das passierte ja alles nicht. Also es ist ein absolutes Meisterwerk, der Film, den man sich heute sicher noch wieder angucken kann.
Ja,
ich habe mir keinen der darauffolgenden Halloween-Filme angeguckt. Ich habe dann immer nur Zusammenfassungen gelesen in irgendwelchen Kritiken und mir dann immer schon gedacht, ach nee, ich zerstöre mir das nicht.
Also im Grunde hast du auch nichts falsch gemacht damit. Also ja. Es gab wirklich so viele schlechte Fortsetzungen und die jüngste ist, glaube ich, mit die schlechteste, Halloween Ends. Die ist ja sozusagen von der neuen Trilogie der Endpunkt. Halloween übrigens, der von 2018, es gibt ja jetzt diese neue Trilogie, ne? 2018 Halloween, 2021 Halloween Kills und jetzt Halloween Ends. Und Halloween von 2018 knüpft unmittelbar an den Halloween von 78 an, auch mit Jamie Lee Curtis, und ignoriert alle Fortsetzungen, die danach gekommen sind. Macht das auf eine sehr clevere Art und Weise, aber eben all die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, die du an dem ersten Halloween magst, die sind natürlich in Halloween von 2018 auf die Spitze getrieben, inklusive eines nicht zu verachtenden Gore-Faktors, der dir sicherlich nicht gefallen wird, nehme ich an.
Nee, da bin ich kein Freund von. Also das, oder wenn, dann muss das echt überzogen sein, so wie es Peter Jackson macht. Wo man das nicht wirklich ernst nehmen muss, was da passiert. Der hat seinen Spaß daran und der inszeniert es mit der nötigen Portion Humor und Augenzwinkern und dann kann ich das ertragen, weil da ausreichend Comic Relief drin ist. Die meisten Slasher-Filme nehmen sich, oder eigentlich fast alle, nehmen sich viel zu ernst.
Ja.
Halloween nahm sich ernst und das war gut bei Halloween, aber es hat eben dann auch die Visuals nicht übertrieben. Sondern
das ist richtig.
Hat viel in deinem Kopf stattfinden, eigentlich fast alles in deinem Kopf stattfinden lassen. Und da ist der Horror ja sowieso viel effektiver, als wenn er dir einfach so in die Fresse getreten wird.
Das, also ja, sowohl als auch, aber die sozusagen die Sachen, die in deinem Kopf passieren, wenn das vernünftig sozusagen nicht gezeigt wird, wenn genug dem eigenen Fantasiespielraum überlassen wird, dann ist das sicherlich am effektivsten, das ist korrekt.
Genau.
Was ist deine Meinung zu The Thing? Das ist eigentlich mein Lieblings-Carpenter. Weil er halt auch diesen kosmischen Horror so ein bisschen...
Ich habe viel Gutes gehört und ich habe ihn noch nie gesehen.
Wie bitte?
Ja, ich habe den noch nicht gesehen. Läuft der irgendwo auf Netflix Prime oder was? Ja,
also leihen kannst du ihn mit Sicherheit für 3,99. Ob der jetzt in irgendeinem Abo ist, weiß ich nicht. Aber das ist Wolfgang.
Nee, habe ich nicht.
Bitte nachholen.
Ja, werde ich tun, ganz sicher.
Was ist deine Meinung denn zu diesem Fest, zu diesem mittlerweile ja doch auch in Deutschland extrem populären Halloween-Spektakel,
das wir hier... Interessant ist, als ich ins Kino ging, hatte ich keine Ahnung, dass das in Amerika ein Fest gibt, das Halloween heißt. Ja, das war nichts, was in der europäischen Kultur, in der deutschen Kultur irgendwie schon präsent gewesen wäre als etwas, ja, das machen die Amis oder sowas. Mhm. Gab es nicht, ja. Es war auch damals in Amerika noch nicht so ein dickes Ding, glaube ich, ziemlich sicher. Da habe ich es erstmal tatsächlich den Begriff Halloween gehört und habe das auch immer dann mit dem, also mindestens noch für die nächsten 10 bis 15 Jahre, immer mit diesem Film verbunden. Und mir war auch nicht klar, an welchem Tag das war. Halloween, dass das die Nacht auf Allerheiligen ist. Und damit letzten Endes der deutsche Reformationstag, der Abend des deutschen Reformationstags oder der Tag des heiligen Wolfgangs, sprich, solange ich noch katholisch war, mein Namenstag. Das war mir also alles nicht klar. Als das dann kam, dachte ich, ja, komm, das ist jetzt sowas wie Valentinstag, den gab es auch in den 70er, 80er Jahren, hat noch keinen Valentinstag wirklich gefeiert in Deutschland. Das ist so ein Ding der internationalen Blumenmafia, die dann diesen Feiertag uns reingedrückt hat. Und dann dachte ich, Halloween wird irgendwas Ähnliches sein. Was ich da schade fand, ich meine, du kennst das auch, du bist Rheinländer. Ich bin ja im Rheinland groß geworden. Da war immer am 10., 11. November, waren da immer die St. Martins-Umzüge. Mhm. Als katholischer Junge bin ich da natürlich immer mit. Man ist da mit der Laterne für unsere Nicht-Rheinländer, will ich das hier erklären. Man ist mit der Laterne mit Freunden durch die Gegend gezogen. An jeder Haustür hat man nicht geklingelt, sondern ein Lied gesungen, ein St. Martins-Lied. Und dann machten die Leute auf und gaben einem Süßigkeiten. Und das war wirklich damals noch so Teil der allgemeinen Kultur, dass wirklich an so gut wie jeder Haustür auch aufgemacht wurde. Und dann hatten die Leute auch was vorbereitet. Das war einfach so. Die Leute wussten, die Kinder kommen, die Leute hatten sich pfundweise Süßigkeiten eingekauft und gaben den Kindern eine Süßigkeit. Das waren manchmal, waren das nur ein paar billige Bonbons, manchmal war es ein Maßriegel oder auch ein Apfel oder was weiß ich nicht. Und dann gingst du hinter mit einer ganzen Plastiktüte voll mit Süßigkeiten und Zeug nach Hause. Dann warfen alle Kinder zusammen, dann wurde es alles gerecht aufgeteilt. Und wir waren ja zu viert und wir hatten eine kleine Schwester, die noch nicht selbst durch die Gegend laufen konnte. Außerdem gab es vorher einen großen Martinsumzug, da ritt vorne einer am Pferd mit Mantel und Bischofsstab durch die Gegend und man sang mit seinen Klassenkameraden dann zusammen diese Martinslieder, eine Blaskapelle ging da mit und spielte die Lieder. Anschließend gab es einen Mätesmann für jeden, einen Martinsmann, das war so ein süßer Hefeteig, so ein Männchen, Zipfelmännchen heißen die, glaube ich, heute, mit einer Tonpfeife drin, die Tonpfeife war natürlich irgendwie auch immer cool. Und eine Rosine als Auge, wo wir bei den Rosinen wieder sind.
Die ich nie mitgegessen habe, wohlgemerkt.
Und ja, ich habe die immer als letztes gegessen. Das waren, für Kinder war das ein tolles. Das letzte Mal sind wir so mit 12, 13 durch die Blöcke, um die Blöcke gezogen. Da hatten wir dann schon Gitarren und haben auf House of the Rising Sun ein eigenes Martins-Text gedichtet. Das war super erfolgreich, da haben wir dann richtig viel abkassiert, das fanden die Leute total toll, dass da Kids sind, die einen eigenen Song dichten. Ich finde es ein bisschen schade, dass solche Traditionen verdrängt werden durch solche, die dann von außen kommen. Und ich glaube, ich finde es noch mehr schade, beziehungsweise wahrscheinlich unvermeidlich, dass das Ganze dann ausgerechnet aus den USA rüberkommt, wo die ursprüngliche Halloween-Tradition ja eine viel dichtere ist. Die kommt ja aus Irland.
Ich wollte es gerade sagen, es ist eigentlich ein irisches, keltisches.
Ja, da weiß man nicht, ob das wirklich keltisch ist. Es gibt ein paar Mutmaßungen, dass es da ein keltisches Fest gab. Man weiß es aber nicht, weil es da keine schriftliche Überlieferung gab. Das ist deshalb, weil der November galt als der erste Monat im Jahr, im keltischen Jahr. Anzunehmen, dass ein Jahresanfangsfest gefeiert wurde. Man weiß aber nicht, wie das aussah. Man weiß, dass am 1.5., in der Nacht auf den 1.5. zur Hälfte des keltischen Jahres ein weiteres Fest gefeiert wird, nach wie vor, die Walpurgisnacht. Und dass sie eben diese zwei Feste wohl hatten. Aber ob dieses keltische Fest tatsächlich etwas mit dem heutigen Halloween zu tun hat, das weiß man nicht.
Walpurgisnacht, das ist die Nacht, wo meine Frau immer ausreitet.
Ja, genau.
Auf dem Besen. Auf dem Besen.
Nackt.
Kann sein. Ja.
Jedenfalls, klar, Irland hat natürlich starke keltische Traditionen. Man darf aber die heutigen keltischen Traditionen in Irland nicht verwechseln mit den tatsächlichen keltischen Wurzeln. Irland war nämlich sehr früh katholisch und richtig katholisch. Und ist bis heute richtig katholisch. Mhm. Viel katholischer als Köln. Ja? Etwa so katholisch wie Polen. Was stattgefunden hat im Zuge der englischen Kolonialisierung und Unterdrückung der irischen Bevölkerung und auch des Katholizismus durch die englische Kirche, war eine Re-Keltifizierung der Tradition als Und da lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber das war letzten Endes etwas nach dem Motto, ihr könnt vielleicht den Katholizismus als christliche Religion verbieten, aber nicht unsere keltischen Traditionen. Dann, die wurden aber teilweise dann einfach neu behauptet.
Okay.
Das heißt, viele der keltischen Traditionen, die aus jetzt im 19. Jahrhundert wieder aufpoppten, waren teilweise nicht wirklich wissenschaftlich begründet oder man weiß heute, dass sie wissenschaftlich nicht wirklich begründbar sind. Und da zählte wohl auch das Halloween-Fest dazu.
Ah ja.
Das heißt, es wahrscheinlich gab es ein Fest, weil das wäre auf das keltische Neujahr gefallen. Warum soll es da kein Fest geben? Das ergibt keinen Sinn, dass es da keins gibt. Aber dass das sowas wie Halloween war, eher unwahrscheinlich. Oder zumindest nicht mehr nachweisbar, weil es da keine Überlieferungen gibt.
Wissen wir irgendwas über den etymologischen, also über den Wort her?
Ja. Das ist Allerheiligen. Das ist die Nacht vor Allerheiligen. Hello Evening. Und das wurde zu Halloween zusammengefasst.
Hello Evening. Ach so.
Ja, genau. Das weiß man, das ist relativ klar. Das kann man auf der Wikipedia nachlesen. Das ist die Nacht vor Allerheiligen. Deshalb katholisches Fest. Im ursprünglichen, also von der Namensgebung her. Das heißt, man sieht da schon, dass die irischen katholischen Traditionen Allerheiligen als Fest schon eingetaktet haben in den Namen Halloween. Und dass da möglicherweise gesagt wird, alles klar, wir hatten dieses keltische Neujahr und jetzt nennen wir das hier Halloween und dann veranstalten wir da noch ein bisschen Spuk und so weiter und dann sind die Kids glücklich. Und es waren dann irische Einwanderer, es gab ja sehr viele irische Einwanderer in den USA, die das zunächst sehr lange auch nur unter sich gefeiert haben, als rein irische Tradition auch. Und das hat sehr lange gedauert, bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg, soweit ich informiert bin, bis das wirklich allgemein so ein Fest wurde, wo alle Kinder um die Blöcke ziehen und Trick or Treat. Ich finde auch Trick or Treat wesentlich uncharmanter, als ein Lied zu singen und dafür eine Belohnung zu bekommen. Also jetzt in der St. Martins Tradition. Ich war etwas schockiert schon in den 80er Jahren, als ich hier nach Karlsruhe zog und Karlsruhe, klar, protestantische Gründung. Hier gibt's keinen St. Martins Umzug. Und ich hatte tatsächlich in der ersten Nacht zu Allerheiligen habe ich jede Menge Süßigkeiten eingekauft, aber ich gedacht, jetzt kommen die Kinder mit der Laterne, zum 10. November hin. Und dann kam niemand, dann saß ich also auf kiloweise Süßigkeiten und dann habe ich mich mal erkundigt, wie ist das denn hier mit, wann kommt denn der St. Martinsumzug? Und ich wurde St. Martinsumzug, was ist ein St. Martinsumzug?
Das wusste ich auch, aber ehrlich gesagt auch nicht, dass das so ein rein katholisches Ding war.
Das ist, ja, St. Martin ist dann schon katholisch, das kann man sich, aber das ist das tatsächlich, ich meine, Karlsruhe ist ja heute nicht mehr rein protestantisch, das hat, glaube ich, ein Drittel Katholiken oder was. Also da könnte es ja sein, dass sie, aber das ist ja überhaupt keine Tradition hier unten im Südwesten.
Ja, okay.
Der St. Martinsumzug. Der ist also tatsächlich eine rheinische Sache und dann gibt es wahrscheinlich noch andere Gegenden in Deutschland, wo das eine Tradition ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil wir hatten das ja. Wir hatten ja sowas Ähnliches und wieso muss man das jetzt mit etwas aus Amerika wieder? Und da denke ich immer, man muss nicht alles übernehmen. Und weißt du, was ist deine Position?
Also ich bin da natürlich etwas, also Halloween trifft bei mir einfach einen Nerv, weil ich großer Freund des Grusels bin und des wohligen Schauers und des Horrors und deshalb trifft Halloween bei mir einen Nerv. Ich mag diesen Geist dahinter. Ich finde die Verkitschisierung des Ganzen allerdings teilweise wirklich, also wenn du wirklich überall mit Skeletten billigster Machart, mit irgendwelchen Kürbisköpfen, mit wirklich billig aussehenden Spinnennetzen zugeschissen wirst, dann hat das Ganze für mich keinen wohligen Grusel mehr, sondern halt einfach geht da wirklich ins absolut Kitschige. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich als Kind, wenn ich jetzt 6, 7, 8, 9, 10 wäre, ich würde voll drauf abfahren. Und hier in unserer Gegend, hier gibt es Halloween-Häuser, also ganz normale Ein- oder Zweifamilienhäuser, die dann extra zu Halloween zu so einer kleinen Geisterbahn, durch die man durchlaufen kann, umgebaut werden. Und das finde ich irgendwie schon wieder fast charmant. Also ich mag das Fest, ich mag dieses ganze Schaurige, was mystische auch ein bisschen, was dieses Fest umgibt. Bin allerdings dann auch wieder ein bisschen im Zwiespalt, was die Verkommerzialisierung des Ganzen angeht. Aber es ist, also Halloween, wenn man mich jetzt fragen würde, ne, auf welches Fest könntest du am ehesten verzichten? Auf Halloween oder auf Karneval? Na dann, also da würde mir meine Wahl allerdings leicht fallen.
Ja, die würde mir schwer fallen, weil ich kann auf beide gut verzichten. Karneval hat für mich dann immer noch, sagen wir mal, den Bonus, dass das nur wirklich ein sehr altes Fest ist. Hm. Ja, das Tal des Fleisches, durch das man nochmal geht. Das ist ja die wörtliche Übersetzung von Karneval. Ne? Das Tal des Fleisches, durch das man nochmal geht, bevor man in die Fastenzeit geht, wo man sich reinigt für die Wiederkehr des Herrn nach seiner Hinrichtung. Jetzt völlig egal, was man in der aufgeklärten Zeit jetzt von dieser Religion hält. Es war die dominante Kultur in unseren Breiten für jetzt inzwischen 1500 Jahre, 1400 Jahre sicher, nach der Christianisierung im Mittelalter, im frühen Mittelalter. Das heißt, das steckt wirklich ganz tief in der Kultur drin. Wir lassen noch mal die Sau raus und dann müssen wir 40 Tage müssen wir fasten. Da dürfen wir kein Fleisch essen, da dürfen wir auch kein Fisch. Auch keine Eier in vielen Gegenden. Das ist übrigens eine der Ursachen dafür, dass es dann an Ostern jede Menge Eier gibt. Damit die Eier nicht kaputt gingen, musste man die hart kochen. Und dann gab es sie an Ostern zu essen. Ja. Da kommt die Tradition her. Und damit das Ganze dann noch schön aussieht, nach Frühling wird das Ganze dann geschmückt. Sowas kann ich nachvollziehen. Das ergibt für mich ein Narrativ, das in unserer Gegend einen Sinn ergibt. Ja, da steckt für mich eine Geschichte drin, die aus der Geschichte meiner Familie, meines Landes, meiner Gegend, meiner Kultur kommt. Halloween hat das nicht. Halloween kann ich komplett, wenn ich in Irland wäre und wäre da zu dem Zeitpunkt als Gast, als Tourist oder wie auch immer da, fände ich das super geil. Mhm. Ja? Weil das dann eine Tradition ist, die hat einen gewissen politischen Inhalt, die Tradition, die hat eine gewisse einen Rückgriff auf, wir sind das wesentlich ältere Volk, weil die Iren sind tatsächlich das wesentlich ältere Volk. In England sind alle möglichen Sachsen und Angeln und Wikinger und Franzosen und was weiß ich nicht eingewandert. Die Iren, die sind wirklich noch das alte gälische Volk. Ja? Und wo die gesagt haben, nein, wir sind wir und wir werden das überleben und die Engländer werden sich irgendwann zurückziehen müssen. Und das mussten sie dann ja auch. Aber also da kann ich das nachvollziehen. Und dann wandert das nach Amerika, wird da kommerzialisiert und kommt dann als kommerzielle Form in den 90er Jahren, also vor 25 Jahren oder vielleicht inzwischen knapp 30, in den 90er Jahren kommt es dann nach Europa zurück und wird in die gesamte Welt exportiert, sondern ist jetzt in Seoul über 100 Leute bei irgendeiner Massenpanik oder was weiß ich nicht, da ums Leben kommen. Mit sowas kann ich nichts anfangen. Also wenn der Wahncharakter so offensichtlich ist, dann, weißt du, dann, ja, sexy Halloween-Kostüm, dann werden da irgendwelche mini-berockten Krankenschwestern durch die Gegend. Was hat denn das damit zu tun? Gar nichts mehr. Das ist ja nicht mal mehr Grusel. Das ist einfach nur noch Exploitation. Exploitation eines Festes, das in einem sehr engen kulturellen, politischen Umfeld seinen Ursprung genommen hat. Und am Ende nur dazu geführt wird, dass noch sinnlos die Sau rausgelassen wird. In Irland wurde auch die Sau rausgelassen. Das hatte aber eben dann eine politische Konnotation. Das ging dann vielleicht gegen die englischen Besatzer. Mhm. In der Nacht. Mhm. Und das hat ein Geschmäckle für mich. Und ich denke, wir haben, ich denke, und ich bin wirklich, sollte auch raus sein aus, dass ich wirklich so normalerweise mit Nation und so weiter nichts anfangen kann. Aber ich kann sehr viel mit gewachsenen Traditionen anfangen, mit Dingen, die was bedeutet haben, möglicherweise immer noch was bedeuten. Und wenn sie nur als Erinnerung, als Rückgriff auf die eigenen Wurzeln was bedeuten. Und Halloween bedeutet mir nichts.
Verstehe ich ja auch. Also das ist eine Haltung, die kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Wenn es jetzt für einen anderen Anstrich hätte, würde mir das auch überhaupt nichts geben. Also wenn es jetzt nicht diesen Gruselanstrich hätte, der ja auch, wie gesagt, der ja eigentlich auch nur Padina ist und nichts anderes. Wenn es den nicht hätte, dann und keine Ahnung, irgendein anderes Thema, das Bestimmende wäre um dieses Fest herum, würde es mich auch einen Dreck interessieren. Ne? Aber dadurch, dass halt jetzt einfach sehr, sehr viele Horrorfilme genau zu der Zeit rauskommen und Horrorliteratur zu diesem Zeit zu dieser Zeit rauskommt und alles draußen ein bisschen dunkler wird. Ich kann mich da schon sehr gut reinfühlen. Aber dass das natürlich ein US-amerikanischer Kulturschlager-Export ist, ist natürlich auch klar. Ne? Also,
kennst du die, weißt du was über die alemannische Fasenacht? Die ist ja hier im Südwesten eher Sache. Die ist also tatsächlich wesentlich ursprünglicher und da ist auch dieses Horrorthema ganz stark. Das ist also wirklich eine eigentlich hexenbasierte Fasnacht. Mhm. Ne? Da laufen also Leute mit unfassbaren Masken und Kostümen durch die Gegend. Wir hatten ja eine ganze Zeit lang auch einen Umzug sogar hier in diesem kleinen Stadtteil von Karlsruhe, in diesem eher ländlichen Stadtteil von Karlsruhe, in dem ich lebe. Der wurde dann leider, weil er sehr gut war, sehr schnell in ganz Karlsruhe bekannt, sodass er dann aus dem Ruder lief und dann jetzt Corona hat ihn dann eigentlich beerdigt, endgültig, glaube ich. Schade, weil da waren Masken, da sind meine Kinder wirklich teilweise, die haben sich schreiend hinter mir versteckt. Da waren die 9 oder 10 Jahre alt.
Ach krass, okay.
Ja, da waren die eigentlich schon mit allen Wassern gewaschen, dass wenn die auf die zukamen, die hatten dann teilweise so kleine Sichtlöcher in den ansonsten sehr aufwendig gestalteten Augen und dahinter noch kleine LEDs. Mhm. Dann kamen die wirklich mit Augen, die aus kleinen roten Punkten, aus einem kleinen roten Punkt bestanden. Und darum kamen die auf dich zu mit unglaublichen Fratzen. Kannst du mal googeln, alemannische Fasnacht. Da spielen sie auch die deutlich bessere Mucke, weil das eher so an lateinamerikanische Rhythmen angelegt ist. Mhm. Das sind Google-Musik-Gruppen, Blech- und Rhythmusgruppen, die sehr viel eher, die mit rheinischer Blasmusik da nichts mehr zu tun haben. Oder auch bayerischer Blasmusik. Also das hat mir als Düsseldorfer Karneval geschädigt, der gerne aus dem Karneval flieht, geflohen ist schon früher. Und heute sagt es, okay, ich kann an sicher 355 Tagen im Jahr wieder nach Düsseldorf zurückfahren, habe kein Problem damit, freue mich drauf. Aber es gibt etwa 10 Tage im Jahr und die haben alle mit Karneval zu tun, wo ich dann um Gottes Willen nicht sein möchte. Ja. Und das ist wirklich sehr schön. Also wenn du mal Gelegenheit bekommst, weil du vielleicht im Südwesten bist oder sowas zu der Jahreszeit, dir so einen Umzug anzugucken, das ist was ganz anderes. Und da findest du das Horrorelement ganz stark.
Das hört sich auf jeden Fall deutlich interessanter an.
Das ist also tatsächlich das Austreiben der bösen Wintergeister, das da noch mit aufgenommen wird. Weil das hier unten im Südwesten war ja auch das Frühjahr immer schon ein bisschen früher. Das heißt, März war hier meist schon früher. Wenn dann Karneval war, wusste man auch, der Winter ist bald vorbei. Mhm. Ja, selbst wenn es noch kalt war, aber der Winter ist bald vorbei und dann wurden die Geister ausgetrieben. Und das wurde eben mit diesen, und hier im Ort gibt es dann noch diese Hexenzirkel und so weiter, die dann ihre eigenen Hexenmasken haben. Jede Zunft hat ihre eigene Maske, ja, ihr eigenes Ding. Und das steckt also noch sehr tief hier in der Gegend drin.
Cool.
Das ist sehr interessant. Ja. Und damit kann ich mehr anfangen. Das erzählt mir eine Geschichte über die Gegend, das erzählt mir eine Geschichte über die Menschen hier, die ich dann verstehen kann. Halloween sagt mir mehr was über die Macht der amerikanischen Marketing-Strategie.
Das ist korrekt.
Ja. Ja. Genau. Aber ich, also um das klar zu machen, ich gönn's den Kindern, die durch die Gegend ziehen und wir haben hier dann tatsächlich dann, also morgen werden wir Süßigkeiten einkaufen, dann werden die Kinder Süßigkeiten bekommen, die klingeln, das sind nicht viele, aber es werden ein paar klingeln immer. Also wir sind da nicht welche, die sich hinstellen und sagen, nee, also mit dem Fest haben wir nichts zu tun, die Kinder kriegen bei uns nichts. So ist dann auch nicht. Ich hätte es natürlich viel lieber, wenn die Lieder singen würden oder wenn die sich die Mühe geben, uns wirklich einen Streich zu spielen. Ich würde denen ja mehr Bonbons geben für einen guten Streich.
Ja, das wäre natürlich wirklich. Also hier wird nicht geklingelt. Also in der Straße, in der wir wohnen, gibt es so gut wie keine Kinder, auch keine, die sich hierhin verirren. Ja. Die klingeln aber bei euch. Und dann Süßes oder Saures oder was ist da der Standardspruch?
Ja, ja, die sagen dann Süßes oder Saures und dann gibst du denen halt was Süßes. Und ich denke mir immer, hey, denkt euch doch mal was aus. Ich meine, wir haben früher Lieder gesungen, ja? Wir haben erstmal was geliefert und dann haben wir was bekommen. Ne? Und heute sagen die süß oder sauer, und dann muss ich fühle mich immer so ein bisschen erpresst. Ich meine, hey, es sind Kinder, klar, die kriegen das. Ja. Aber ich finde, es ist die falsche Lehre für die Kinder. Es ist die falsche Lehre.
Ja.
Die sollten arbeiten.
Natürlich. Das ist ja ganz klar, ganz tief im Kapitalismus verwurzelt.
Die sollten Spaß haben damit. Ich finde, sie sollten klingeln, sollten sich irgendwo verstecken und dann, wenn du dann rausgehst, dann auf einmal, kommen sie als Geister an oder was. Und dann
nee, also,
so, Und dann tust du so, als hättest du dich erschrocken und dann.
Ich finde, es sollte kleine Grüppchen geben von Kindern, wo einer sozusagen das Sagen hat. Und die müssen in einer Stunde so und so viele Haushalte abklappern und mindestens bei jedem Haushalt 10 Bonbons bekommen. Ansonsten bekommt nur der Boss alles und die Kinder nix. Das fände ich gerecht.
Wie bist du denn dran? So ein Bulli-System.
Das war natürlich nicht ernst gemeint. Das sollte ja wohl klar sein.
Naja. Ja, nee. Nein, die kriegen natürlich, ich meine, am widerlichsten sind dann ja die Erwachsenen, die dann was Gesundes geben.
Ja, die, also das.
Äpfel oder sowas. Ich meine, natürlich essen Kinder auch mal gerne einen Apfel. Ich packe auch manchmal eine Mandarine dazu, aber vor allem deshalb, weil Mandarinen echt lecker sind. Und in der Zeit sind sie fast am besten. Ja.
Die Kinder in Duisburg aber kriegen bestimmt Bier.
Wahrscheinlich, Bier und Korn. Ja, in Duisburg kriegen die Bier und Korn. Ja, schön. An jeder Tür.
Ja. Genau. Oh, war ja. Naja,
gut. Und wenn es was zu essen ist, dann ist das Pommes rot-weiß.
Absolut. Also insofern, also viel, viel gesünder als in Duisburg. Bruckhausen wird es für die Halloween-Kinder nicht mehr werden.
Nee, wird es nicht mehr werden. Bier und Korn. Ja, genau.
Ich habe das Gefühl, hier brennt irgendwas an. Naja, gut. Wenn es so ist, ist es so.
Wenn es so ist, ich habe die Küche so ein bisschen im Blick hier über deine Kamera. Wenn da Flammen rausfahren,
gebe ich dir Bescheid. Du sagst mir Bescheid, ja, das ist nett. Aber wir sind ja eh gleich am Ende unseres Podcasts angelangt.
Ich möchte auch niemanden, wenn jemand wirklich Halloween geil findet, dann findet er Halloween geil. Das ist nur mein persönliches Ding. Ich finde, in Deutschland gibt es viele schöne Feste. Und ich gehe auch gerne, wenn hier Weinfest ist in der Gegend oder sowas, dann gehe ich da auch gerne ein Glas Wein trinken. Oder wenn es wieder den jungen Wein gibt, irgendwann im Oktober, Oktober meistens ist das ja. Ich meine, früher habe ich das regelmäßig gemacht, heute mache ich das nicht mehr so, weil der echt an die Leber geht. Aber das ist halt super süßes Zeug, das dir sofort in die Birne geht. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber das und Zwiebelkuchen, das ist schon natürlich auch super lecker. Ne?
Apropos schöne Feste, wir waren gestern kurz auf einem Mittelaltermarkt in Duisburg. Und mal abgesehen von der traurigen Grundkulisse war der eigentlich ganz nett. Und da ist eine Band aufgetreten, die hieß Kupfergold. Und die haben ein Lied gesungen, das vor Wortwitz nur so, naja, wie soll ich sagen?
Also, sprühte.
Sprühte, genau. Sprühte. Pass auf. Das geht so. Der eleganteste Stil ist der Besenstiel zum Beispiel.
Aha.
Oder?
Elegant.
Das wird noch besser, warte.
Es mit wenig Aufwand, sehr effektiv.
Das ist richtig.
Das ist eigentlich die Definition von Eleganz.
Die Beste im Bett ist die Elisabeth.
Das weiß ich jetzt so nicht, das kann ich jetzt so auch nicht bestätigen. Aber ich nehme an, für den Sänger dieser Zeilen wird das schon stimmen.
Sängerin.
Ja. Ah, gut. Jetzt bin ich wieder von Dingen ausgegangen. Boomer, der ich bin, von dem man nicht selbstverständlich ausgehen sollte. Ja, genau. Also wenn das für die Sängerin so ist, dann ist das für die Sängerin so. Ja. Für mich nicht.
Für mich auch nicht. Meine Oma hieß Elisabeth. Also insofern. Freundinnen und Freunde, also was soll ich sagen, das Niveau würde in den nächsten Minuten nur weiter herabsinken. Ich werde dem Ganzen jetzt einen Riegel vorschieben.
Ja.
Ich finde, wir haben hier eine Stunde uns eigentlich recht gut wieder zusammengefunden.
Ja.
Und darauf trinken wir heute Abend mindestens noch ein Bier auf die.
Ja, ich hole jetzt gleich ein Bier aus dem Keller und dann.
Auf die Reunion des dynamischen Duos. Und wir werden uns in Bälde schon wieder hören. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir würden uns natürlich freuen.
Mit richtig steilen Thesen.
Genau, wieder mit richtig steilen Thesen. Das war ja jetzt hier eigentlich nur so eine kurze. Ja, ein kurzer Status quo sozusagen, was passiert ist und ein kleiner Ausblick auf die kommenden Wochen und wir würden uns freuen, wenn ihr uns gewogen bleibt und beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn der Wolfgang mit einer steilen These um die Ecke kommt, die mir wieder das Fürchten lernen wird. die mich das Fürchten lernen wird, nicht mir.
Lehren, nicht lernen.
Lehren, habe ich gesagt. Ich sagte Lehren.
Ja, okay. Gut. Ich denke, es gibt genügend steile Thesen, die im Raum stehen.
Ja, allerdings.
Genau. Man kann ja, ich meine, der Merz haut eigentlich jeden Tag irgendeine steile These raus über die Bundesregierung. Der große Nachteil dieser steilen Thesen ist, dass sie halt meist einfach nur daher behauptet und daher gelogen sind. Das heißt, da fehlt es ein bisschen an der Tiefe. Na, uns fällt schon was Eigenes ein.
Der hässlichste Dennis. Merz, ich möchte ganz kurz noch eine
der hässlichste Merz ist der Friedrich.
Genau, ist der Friedrich Merz. Das wäre eigentlich noch eine schöne Songzeile.
Weil März ist ja eigentlich ein schöner Monat.
Ja, das stimmt.
Ja? März ist eigentlich ein schöner Monat. Und deshalb finde ich es auch unfair, dass der Mann diesen Namen tragen darf. Ja. Gut.
In diesem Sinne. Dennis? Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns darauf, für euch weiter podcasten zu dürfen. Und ihr hört uns schon in der nächsten Woche wieder bei Leider Steil mit Wolfgang und mir. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.